Eine Suite Burlesque war das von Germaine Taillefer.
Kulturnachrichten.
Und wir starten gleich mit Musik. Das ist Musik von Arcangelo Corelli, aufgenommen bei einem Wohnzimmerkonzert. Die Geige spielt hier die Schweizer Barockgeigerin Margrit Wassermann. Jetzt hat die junge Barockgeigerin einen Preis gewonnen, Simon Buri.
Innerhalb des internationalen Telemann-Wettbewerbs erhält sie den Bärenreiter Urtextpreis. Das teilte das Deutsche Musikinformationszentrum auf seiner Website mit. Sie bekommt den Preis in der Kategorie «Historische Streichinstrumente». Margit Wassermann studierte Barockviolini in London und auch in Basel. Neben ihrer Zusammenarbeit mit verschiedenen Ensembles für alte Musik tritt sie regelmäßig mit dem Orchester Le Concert des Nations auf. Ja, und der Telemann-Wettbewerb, der hat dieses Jahr zum 13. Mal stattgefunden. Er gilt als Karrieresprungbrett. Und 34 Solistinnen und Solisten und 12 Ensembles waren im deutschen Magdeburg im Rennen um die Preise.
Wir bleiben gleich in Deutschland, gehen nach Weimar. Da muss das Goethehaus saniert werden. Wir haben schon darüber berichtet. Jetzt ist klar, das Goethehaus muss bei den anstehenden Sanierungen sparen.
Die Klassikstiftung Weimar bleibt trotz gekürzter Fördergelder bei ihren Sanierungsplänen für das Goethehaus. Aufgrund einer Reduzierung der Bundesmittel von 35 Millionen auf 18 Millionen Euro müssen Teile der geplanten Maßnahmen vorerst zurückgestellt werden. Das heißt etwa der Einbau eines Fahrstuhls und die Öffnung des zweiten Obergeschosses.
Aber vorerst zurückgestellt, das heißt, das holt man zu einem späteren Zeitpunkt noch nach?
Ja, die Stiftung hofft auf weitere Mittel dann ab 2027 und wird die Museumskonzeption aus eigenen Mitteln finanzieren. Die Sanierung soll nicht nur die Bausubstanz verbessern, sondern auch deutlich machen, welche Räume und welches Mobiliar noch aus der Goethezeit stammen. Johann Wolfgang von Goethe bewohnte das Haus über Jahrzehnte bis zu seinem Tod.
SRF 2 Kultur.
Einen schönen guten Morgen wünschen Simon Buri und Sabine Gesin.
Guten Morgen.
Thank you.
Das war das zweite der Stücke für Geige und Klavier Opus 17 von William Wolstenholme. Wir haben Timothy Ridour Geige und Franck Dupré Klavier gehört. Kugel, Kegel, Kubus und das in Blau, Rot, Gelb. Die Formen und Farben von Bauhaus sind Ikonen der Moderne geworden. Das Bauhaus als UNESCO-Weltkulturerbe ist ein globaler Erfolg. Und noch ein letzter Fakt, Walter Gropius hat es 1919 gegründet. Genau heute, vor 100 Jahren allerdings, musste das Bauhaus in Weimar geschlossen werden und in Dessau neu aufgebaut werden. Hintergrund war der Rechtsruck in Thüringen 1925. Die Kunstschule wurde finanziell und politisch immer stärker unter Druck gesetzt. Heute, 100 Jahre später, kommt abermals politischer Gegenwind auf. Die AfD bläst zum Kulturkampf auch gegen das Bauhaus. Katrin Becker hat darüber mit Barbara Steiner gesprochen. Sie ist die Direktorin am Bauhaus in Dessau.
Vor ein paar Monaten, da wurde das Bauhaus von der AfD frontal angegriffen. Im Landtag von Sachsen-Anhalt ging ein Antrag ein, wonach das Bauhaus ein Irrweg der Moderne sei und eine, Zitat, globalistische Uniformität erzeugt habe. Barbara Steiner, was sollten diese Angriffe?
Im Prinzip führt man sämtliche aus deren Perspektive wahrgenommene Fehlentwicklungen auf das Bauhaus zurück. Jetzt ist es so, dass das Bauhaus damals sich ja auch ganz bewusst mit den Effekten der Industrialisierung befasst hat. Und das Ziel war, also es gab ein großes soziales Moment, also auch zu sagen, wie können wir auch mit den Schattenseiten der Moderne, die durchaus damals schon Thema waren und auch bewusst, wie können wir damit umgehen, wie können wir mit unseren Mitteln, den Mitteln, die es damals gab, eine möglichst große Qualität für möglichst viele Menschen im Wohnen erzeugen. Also genau das Gegenteil von dem, was jetzt hier als Vorwurf im Raum steht.
Nun wird die AfD vom Verfassungsschutz in Deutschland als rechtsextrem eingestuft. Die AfD versucht aber gleichzeitig auch bei der kulturellen Debatte mitzubestimmen. Wie gehen Sie denn mit solchen Angriffen um?
Die Schwierigkeit ist, dass durch solche Anschuldigungen oder Attacken, man sehr beschäftigt gehalten wird. Das ist etwas, das versuchen wir zu vermeiden, dass sozusagen jedes Hölzchen, das einem hingehalten wird, dass man auch über dieses springt. Dennoch werden ja bestimmte wichtige Herausforderungen damit auch sehr klar. Also, dass es eine Partei gibt, die ein komplett anderes Verständnis von Kultur hat, ein nationalistisch-völkisches Kulturverständnis. Das ist ein sehr ausschließendes, auch wenn man so will, weil bestimmte Dinge sollen nicht sein, andere sollen in den Vordergrund, also auch immer wieder dieses Patriotische, dieses Berufen auf die Heimat. Da sind wir gefordert.
Das Bauhaus, das wurde ja schon mal vor 100 Jahren massiv unter Druck gesetzt. Damals kam der Druck von einer rechtsgeprägten thüringischen Landesregierung. Die Schule musste in Weimar geschlossen werden. Sie zog nach Dessau um. Wiederholt sich hier Geschichte, wenn heute die AfD das Bauhaus so massiv unter Druck setzt?
Also ich denke nicht, dass sich Geschichte eins zu eins wiederholt. Aber ich sehe, dass es einen ähnlich krisischen Weltzustand gibt, sagen wir es mal so. Also dass sehr viele Menschen verunsichert sind. Und das sind Phasen, in denen populistische Parteien stets erfolgreich sind, nicht nur hier, sondern auch in anderen Ländern. Und das war vor 100 Jahren nicht anders.
Der konkrete Antrag im Landtag von Sachsen-Anhalt, der wurde schließlich abgelehnt. Sie konnten als Bauhaus aufatmen. Dennoch, die AfD, die hat ja bei der letzten Bundestagswahl im Februar 20,8% der Stimmen erreicht. Und sie ist damit zweitstärkste politische Kraft in Deutschland. Welche Auswirkungen hat denn der politische Rechtsruck auf die Kultur im Land? Was beobachten Sie? Was beobachten Ihre Kollegen?
Nun, es hat sich schon einiges verändert, denn die AfD sitzt ja schon in den Kulturausschüssen. Das kommt ja zunächst mal alles sehr freundlich und harmlos daher, Heimatvereine. Das sind ja bei vielen Menschen sehr positiv besetzte Themen, also diese Heimat- und Traditionsverbundenheit. Diese völkischen Momente, die da auch drin stecken, das ist ja auch eine, sage ich mal, perfide Instrumentalisierung von etwas, was Menschen tatsächlich auch wichtig ist. Das kommt ja dann so durch die Hintertür.
Sagt Barbara Steiner, die Direktorin am Bauhaus Dessau, über den Rechtsruck in der deutschen Kulturpolitik. Brumbies, das sind australische Wildpferde, die hier durch den Dienstag galoppiert und getrabt sind. So heißt auf jeden Fall das Stück, das wir gehört haben. Es ist der vierte Satz aus der Suite Overlanders von John Ireland. John Wilson hat das Halley Orchestra geleitet. Und nach den Wildpferden jetzt ein Schmetterling, bunte Fische, auf jeden Fall Harfenmusik von Nino Rota. Thank you. Der Schweizer Harfenist Joel von Lerba war das mit der Toccata aus der Sarabandai Toccata für Harfe Solo von Nino Rota. Dienstag, 1. April haben wir heute. Das heißt, Zeitungslesen ist anstrengend, weil man sich dauernd fragen muss, ob das jetzt wahr ist oder doch nur der Aprilscherz der Redaktion. Man weiß es nicht. Auf jeden Fall einen wunderschönen Dienstagtag. Dienstagtag wünsche ich Ihnen. Genau, einen schönen Dienstag. Mit diesem Allegretto beginnt die Klarinettensonate S-Dur von Camille Saint-Saëns. Philippe Perrault hat das gespielt, begleitet vom Pianisten Pascal Godard. Brauchen Sie noch etwas Energie, um in den Tag zu starten, aber noch ein Kaffee mehr, wäre einer zu viel? Dann hilft vielleicht Musik vom Österreicher Paul Wranitzky. Thank you. Musik, um voller Energie in den Tag zu starten. Dieses Finale aus der Sinfonie Opus 52 von Paul Woronnitsky. Howard Griffiths hat hier die NDR Radiophilharmonie angetrieben. Und bis zum Nachrichtenupdate von heute Morgen noch eine knappe Minute Klaviermusik von Joseph Haydn. Das war der Pianist Walter Olberts mit Musik von Joseph Haydn. Guten Morgen, Salvatore Attassoy.
Guten Morgen. Wir beginnen mit dem Urteil gegen Marine Le Pen in Frankreich. Die Rechtsaußenpolitikerin soll von den Wahlen ausgeschlossen werden. Sie hat Berufung angekündigt. Ihre Aussichten seien aber gering, sagt unser Auslandredaktor. Und die Schweizer Luftwaffe will sich auf den Ernstfall vorbereiten und übt mit Kampfjets auf dem zivilen Flughafen in Bern. Wir fragen, was das bringt. Ein erster Ausblick. Aufs Wetter gibt's von Marco Koller aus der Nachrichtenredaktion.
Ziemlich sonnig wird's heute, trotz einiger Wolkenfelder. Es wird eine starke Brise und die Temperatur erreicht dann im Laufe des Tages etwa 12 Grad.
Ein Verbot, während 5 Jahren für politische Ämter gewählt zu werden, das ist Teil eines Urteils gegen die französische Rechtsaußenpolitikerin Marine Le Pen. Sie hat sich selbst dazu geäußert. In einem Fernsehinterview mit TF1 kritisierte sie, das Urteil sei politisch motiviert. Es gehe einzig darum, sie von einer Kandidatur bei den nächsten Präsidentschaftswahlen 2027 abzuhalten. Sie werde sich durch dieses Urteil nicht ausschalten lassen, so Le Pen. Ich habe Auslandredaktor Philipp Schogmann gefragt, wie sie während dieses Interviews gewirkt habe.
Sie wirkte zornig und kämpferisch. Das Urteil bedeute keineswegs das Ende ihrer politischen Karriere, sondern könne ein Motor sein, um noch engagierter für die Millionen Französinnen und Franzosen einzustehen, die an sie glaubten. In der Sache beharrte Marine Le Pen darauf, dass sie unschuldig sei. Sie zeigte auch gestern Abend keinerlei Reue. Sie griff stattdessen direkt das Gericht an. Es habe in der klaren Absicht gehandelt, sie als bestplatzierte Kandidatin aus dem Rennen für die Staatspräsidentschaft zu nehmen.
Schauen wir uns das Hauptargument an, das sie gebracht hat, dass die Unwählbarkeit ab sofort gilt. Sie sagt, das widerspreche dem Rechtsstaat. Wie ist das einzuordnen?
Diese folgenschwerste Sanktion im Urteil gilt schon, bevor alle Rechtsmittel ausgeschöpft sind. Das ist in der Tat ungewöhnlich streng, aber es bewegt sich immer noch im Rahmen der Gesetze, die sich die französische Politik gegeben hat und die bei Veruntreuung von öffentlichen Geldern besonders kompromisslos geworden sind. Das Gericht hätte darauf verzichten können, aber es argumentiert, dass Marine Le Pen sich diese Grube gewissermaßen selber gegraben habe, nicht nur durch die systematische Veruntreuung von Geldern des Europäischen Parlaments, sondern auch, weil sie den Prozess über Jahre mit allen juristischen Tricks und Kniffs verzögert hat und keinerlei Schuldbewusstsein zeigt.
Sie besteht jetzt auf einen schnellen Berufungsprozess, die Hoffnung dahinter, sie könne dann doch noch bei den Präsidentschaftswahlen antreten. Unter welchen Umständen wäre das möglich?
Der Berufungsprozess müsste innerhalb von weniger als 2 Jahren abgeschlossen sein und mit einem milderen Urteil ausgehen, insbesondere diese sofort wirksame Unwählbarkeit umstoßen. Dass ein solches Szenario wenig realistisch ist, das räumte sie gestern Abend selber ein. Sie habe nicht die Kontrolle über den juristischen Kalender. Versuchen will es Le Pen trotzdem.
Am Abend also hat sich Le Pen selbst zum Urteil in einem Interview geäußert. Wie fallen denn nun die Reaktionen heute früh aus?
Rechtsaußen dominieren weiterhin Empörung und Schock. Jordan Bardella hat auch zur Mobilisierung aufgerufen. Retten wir die Demokratie, heißt seine Protestkampagne. Ein gewisses Malaise angesichts der Härte des Urteils ist aber bis in die politische Mitte hinein zu hören. Marine Le Pen sollte in der politischen Arena bekämpft, nicht von der Justiz aus dem Rennen genommen werden, heißt es da. Links ist der Tenor, dass der Rechtsstaat respektiert werden müsse und das Urteil vielleicht hart sei, aber im Verhältnis eben zur Schärfe der Gesetze. Und wenn man diese abschwächen wolle, dann sei der Ort dazu das Parlament, nicht der Gerichtssaal. Marine Le Pen hat übrigens selber stets exemplarische Strafen verlangt für Politikerinnen und Politiker, die öffentliche Gelder veruntreuen, bevor sie selber davon eingeholt wurde.
Kritik am Urteil gibt's von ganz rechts, aber auch von ganz links. Die Führungsfigur von Frankreichs Linkspartei, Jean-Luc Mélenchon, sagte etwa, die Entscheidung über die Absetzung eines Politikers sollte dem Volk obliegen. Ronny Kempin von der Deutschen Stiftung Wissenschaft und Politik beurteilt diese Kritik von links so.
Ja, ich glaube, die geht in die ganz, ganz gleiche Richtung und delegitimiert die Justiz und die Gewaltenteilung und greift auch ein Element auf, für das sich Marine Le Pen und das Rassemblement National immer stark gemacht haben, nämlich alle Macht dem Volk. Das Volk soll per Referendum nicht nur über die Politik, sondern auch über die politischen Führungskräfte des Landes entscheiden. Das Volk ist in dieser politischen Diktion der extremen Linken wie der extremen Rechten eben der einzige Souverän. Und diese Gewalt kommt eben nicht einem Justizinstrumentarium oder einer Gewaltenteilung im Sinne der Judikative zu.
Sagt René Kempin von der Deutschen Stiftung Wissenschaft und Politik. Wir kommen zu weiteren wichtigen Meldungen heute früh. In den Nahen Osten. Israel soll im Süden des Gazastreifens 15 Mitarbeitende von Hilfsorganisationen getötet haben. Marco Koller.
Dieser Vorwurf kommt vom Nothilfekoordinator der UNO. Er sagt, es handle sich bei den Getöteten um Mitarbeitende der UNO, des palästinensischen Roten Halbmonds und des Zivilschutzes, der von der Hamas kontrolliert wird. Es seien 15 Leichen gefunden worden, und zwar neben Rettungsfahrzeugen, die klar als solche gekennzeichnet gewesen seien. Israel hat sich bisher nicht dazu geäußert. In der Nacht hat die israelische Luftwaffe derweil einen Vorort der libanesischen Hauptstadt Beirut bombardiert. Die israelische Armee sagte, das Ziel sei ein wichtiges Mitglied der Hisbollah-Miliz gewesen. Von libanesischer Seite hieß es, bei dem Angriff seien mindestens 3 Menschen getötet worden. Und dann noch weiter nach Asien. China hat mit einer Militärübung rund um die Insel Taiwan begonnen. An der Übung seien die Marine, die Luftwaffe und auch Raketentruppen beteiligt, heißt es vom chinesischen Militär. Ziel sei es, die Operationsfähigkeit der Truppen zu testen. Und die Übung sei eine Warnung an alle, die ein unabhängiges Taiwan wollten. China betrachtet Taiwan als Teil seines eigenen Staatsgebiets.
Wir bleiben beim Thema Militärübungen, wechseln aber in die Schweiz. Denn eigentlich ist der Flughafen Bern-Belp ein ziviler Flughafen, aber nicht so in diesen Tagen. Neben normalen Flugzeugen starten und landen bis am Mittwoch auch Kampfjets. Die Luftwaffe übt und das mit großem Aufwand. Thomas Pressmann war für uns vor Ort.
Die Straßen zum Flughafen sind abgesperrt. Armeeangehörige kontrollieren die Zufahrten mit Gewehr. Das ist nicht alltäglich hier beim Flughafen Belp. Weit über 100 Armeeangehörige trainieren, wie es ist, aus einem zivilen Flugplatz in kurzer Zeit einen Armeelandeplatz herzurichten.
Das ist nicht ganz so trivial, weil auf dem angestammten Flugplatz weiß man, wo die Werkzeuge sind. Und wenn man irgendwo hingeht in der Schweiz, muss man all das Notwendige mitnehmen.
Sagt Luftwaffenkommandant Peter Merz. Der Grund für die Übung? Die Luftwaffe will in einem Ernstfall nicht nur von Militärflugplätzen fliegen können, sondern von verschiedenen Orten. Dezentralisierung, sagt die Luftwaffe dem. Das sei bei der aktuellen Bedrohungslage nötiger denn je. Denn Peter Merz ist überzeugt.
Die Bevölkerung wie auch die Politik haben erkannt, dass die Ausrichtung unserer Armee auf die Verteidigung zwingend notwendig ist. Wir haben Krieg in Europa. Wir müssen uns auf den schlimmsten Fall vorbereiten und nicht auf den wahrscheinlichsten.
Deshalb plant die Armee in 3 Jahren, 2028, eine große Übung. Dann sollen wieder Kampfjets auf der Autobahn starten und landen.
Noch zu einer Meldung aus der Schweizer Wirtschaft. Wer mehr über einen Geschäftspartner wissen will, wirft einen Blick ins Handelsregister. Darin sind alle Firmen in der Schweiz eingetragen. Die eidgenössische Finanzkontrolle hat sich das Handelsregister genauer angesehen und ist nicht zufrieden.
Ja, das System sei zu kompliziert und es gebe kantonale Unterschiede, sagt die eidgenössische Finanzkontrolle. Es fehlten eine gemeinsame Vision und gemeinsame Ziele. Der Bund und die Kantone seien sich zwar einig, dass das Handelsregister vereinfacht und vereinheitlicht werden solle, es sei da in den letzten Jahren aber wenig passiert. Schon vor 7 Jahren hatte die Finanzkontrolle nämlich ähnliche Kritik geäußert. Dann meldet uns SIX folgende Börsendaten. Der Dow Jones Index in New York hat 1% gewonnen und der Nikkei Index in Tokio ist im Vergleich zum Vortag unverändert. Der Euro wird zu 95,50 Rappen gehandelt und der Dollar zu 88,38 Rappen. Schließlich noch der Blick aufs Wetter. Es ist heute oft sonnig, teils hat es aber auch dichtere Wolken und zwar vor allem im Osten und gegen Abend dann auch im Süden. Im Norden gibt es mit starker Brise rund 12 Grad, im Süden um 17 Grad.
Das sind die Informationen von heute Morgen. Die Sendung gibt es auch im Abo srf.ch/audio. Verantwortlich ist Ami Ali, die Zeit 8.39 Uhr.
SRF 2 Kultur mit Sabine Gysin.
Einen schönen Dienstag wünsche ich Ihnen und Achtung, aufpassen, wir haben den 1. April, es könnten Scherzkekse unterwegs sein.
Was Liebliches, dieses Moderato aus der ersten Trio-Sonate von Domenico Gallo. Das waren I Parnassi Musici, die hier gespielt haben. Und jetzt stehen die Trompeten im Mittelpunkt im Konzert für zwei Trompeten von Georg Philipp Telemann. Thank you.
Konzert für zwei Trompeten und Orchester von Georg Philipp Telemann. Hannes und Almut Trux haben wir zusammen mit La Stagione Frankfurt unter der Leitung von Michael Schweinder gehört. 5 Sätze haben sie daraus gespielt. Die Schweiz ist eines der reichsten Länder der Welt und so wird heute schnell vergessen, dass das nicht immer so war. Bis in die 70er Jahre gab es hier sogenannte Armenhäuser. Dorthin haben Behörden Menschen gesteckt, die eben arm waren, die ein Alkoholproblem hatten oder auch alleinerziehende Mütter. Die Zustände waren meist erbärmlich. Die
Zustände in diesem Armenhaus waren sehr prekär. Es hat kein Sterbezimmer gegeben, es hat nur 6er- und 8er-Zimmer gegeben. Man hat sich weder können erholen noch sind die eigenen Gebrechen oder Krankheiten wirklich gut behandelt worden. Also ich stelle mir vor, wie jemand mit offenen Beinen und Rheuma dort gelandet ist, ist es nicht mehr lang gegangen.
Das sagt die Schriftstellerin Katharina Geiser. Ihre Ur-Urgroßmutter kam 1953 gegen ihren Willen in so ein Armenhaus. Darüber hat die Autorin nun ein Buch geschrieben, «Die Wünsche gehören uns». Über dieses Buch und über Armenhäuser in der Schweiz, darüber reden wir hier auf SRF 2 Kultur gleich in der Sendung Kontext nach 9 Uhr. Das war der Pianist Jonathan Plowright mit dem zweiten der 6 Klavierstücke Opus 7 von Josef Suk. Humoreske hieß dieses Stück. Und in dieser Form nehmen wir den Humor am 1. April doch sehr gerne entgegen. Thank you.
Musik der englischen Komponistin Ethel Smyth war das, und zwar der dritte Satz Allegretto Grazioso aus der Serenade d'E-Dur. Joshua Weilerstein hat hier das Orchestre de Chambre de Lausanne dirigiert. Hat Ihnen die Musik heute gefallen? Cecil Olshausen hat sie ausgesucht und zusammengestellt. War Musik von und mit dem Lautenisten Jakob Lindberg. Die Dala Suite Nummer 1 haben wir hier gehört auf SRF 2 Kultur.
Die Nachrichten von SRF um 9 mit Jan von Tobel. Der Ausschluss von Marine Le Pen von den französischen Präsidentschaftswahlen bis in die politische Mitte hinein sei man nicht wirklich glücklich mit dem Gerichtsurteil, sagt unser Beobachter. Und das Schweizer Handelsregister, es sei zu komplex und trotz Kritik passiere zu wenig, sagt die eidgenössische Finanzkontrolle. Das Wetter, es wird ziemlich sonnig, gibt aber auch einige Wolkenfelder und es weht eine kräftige Brise. Marine Le Pen will nicht akzeptieren, dass sie von den französischen Präsidentschaftswahlen 2027 ausgeschlossen worden ist, wegen Veruntreuung von EU-Geldern. In einem Fernsehinterview sprach sie von einem politischen Urteil und kündigte Berufung an. Die Aussichten für die Rechtsaußenpolitikerin seien aber gering, sagt unser Auslandredaktor Philipp Scholkmann.
Der Berufungsprozess müsste innerhalb von weniger als 2 Jahren abgeschlossen sein und mit einem milderen Urteil ausgehen, insbesondere diese sofort wirksame Unwählbarkeit umstoßen. Dass ein solches Szenario wenig realistisch ist, das räumte sie gestern Abend selber ein. Sie habe nicht die Kontrolle über den juristischen Kalender, versuchen will es Le Pen trotzdem.
Ihre Partei, das Rassemblement National, hat derweil zu Protesten aufgerufen. Philipp Scholkmann sagt, bis in die politische Mitte hinein sei man nicht ganz glücklich mit dem Urteil.
Marine Le Pen sollte in der politischen Arena bekämpft, nicht von der Justiz aus dem Rennen genommen werden, heißt es da. Links ist der Tenor, dass der Rechtsstaat respektiert werden müsse und das Urteil vielleicht hart sei, aber im Verhältnis eben zur Schärfe der Gesetze. Und wenn man diese abschwächen wolle, dann sei der Ort dazu das Parlament, nicht der Gerichtssaal.
Sagt unser Frankreich-Beobachter Philipp Scholkmann. Gestern hat Israels Regierungschef Benjamin Netanyahu einen neuen Chef des Inlandgeheimdienstes vorgestellt. Heute nun hat er die Ernennung von Eli Shavit, einem früheren Marinekommandanten, wieder zurückgezogen. Netanyahu lässt mitteilen, dass er nach reiflicher Überlegung beabsichtige, auch andere Kandidaten in Betracht zu ziehen. Einen Grund dafür nennt er nicht. Mit der Absetzung des bisherigen Chefs des Inlandsgeheimdienstes beschäftigt sich auch die Justiz. Das oberste Gericht von Israel hat die Absetzung